Ich darf auch alle herzlich begrüßen in diesem Gottesdienst, wo es um das Thema Familie gehen soll. Und wir gehören ja alle zu einer Familie. Vielleicht sind nicht alle verheiratet, aber das trifft doch zu, dass wir alle zu einer Familie gehören. Und ist da jemand draufgetreten? Wir kriegen auch gleich eine Präsentation. Der Veit hat das alles im Griff. Schön. Wir haben Ehevorträge gehabt an den Abenden und gestern von nachmittags bis abends. Und jetzt mündet das alles ein in das Thema Familie. Wir können schon einmal die Bibel aufschlagen im Epheserbrief, Kapitel 6. Am Donnerstagabend haben wir begonnen mit Epheser 5. Und jetzt schließt sich förmlich der Kreis Epheser 6. Da sehen wir es auch jetzt angeschlagen, Kapitel 6, 1 bis 4. Und da schreibt wiederum der Apostel Paulus: Ihr Kinder, es gab also auch Kinder in der Gemeinde in Ephesus, genau wie in Coesfeld, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Eine Verheißung ist ein felsenfestes Versprechen Gottes. Also, das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und dann spricht er die Väter direkt an. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich verwende eine Elberfelder Übersetzung und ich gebe zu, das klingt hier sehr streng, aber ich werde gleich erklären, dass das gar nicht so streng gemeint ist. Wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfer gemacht hat, dann stellen wir sehr schnell fest, dieser Gott, wenn wir auch nicht viel von ihm wüssten, wir würden merken, das muss ein Gott sein, der eine gewisse Liebe für Ordnung hat. Für Ordnung. Denn das sehen wir, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Sonst wäre Raumfahrt nicht möglich. Man kann das alles bis auf die kleinsten Maßeinheiten berechnen. Wir sehen es noch besser, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber alles hat seine Ordnung und sein Gefüge, sonst wäre Leben gar nicht möglich. Und dieser Gott, der einen gewissen Sinn für Ordnung hat, vielleicht nicht unbedingt eine preußische oder eine militärische, aber einen gewissen Sinn für Ordnung, der hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet. Und zwar in Ehe, Familie, Gemeinde und Staat. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Sie kommt noch aus dem Paradies. Es gibt in dieser gefallenen Welt nur noch zwei Dinge, die direkt aus dem Paradies kommen. Die Ehe und die Arbeit. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet, ja? Aber das ist so. Die Arbeit kommt auch aus dem Paradies. Und auf beidem, auf Ehe und Arbeit, kann etwas Paradiesisches liegen, wenn sie mit und für Gott getan werden. Das bringt Erfüllung. Der Staat ist eine Erhaltungsordnung. Den hat Gott erst nachher eingesetzt, als der Sündenfall passiert war, damit auf der Erde kein Chaos herrscht. Schöpfungsordnung, Erhaltungsordnung. Und in einer Familie in Coesfeld und Umgebung, die die Ordnung Gottes ernst nimmt, da ist Christus Haupt des Mannes und Herr, Schirmherr, Oberherr der Familie. Der Herr Jesus Christus, das Haupt, so wird er genannt in der Bibel. Und der Mann ist Haupt der Frau und die erste Autorität der Kinder. Ihr lieben Männer, da ist schon eine erste Belehrung für uns. Wir können nur gute Leiter unserer Familien sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen. Nicht unter irgendeiner, sondern unter der Autorität Jesu Christi, Wenn wir unter ihm stehen, uns ganz bewusst unter seine Ordnung stellen, dann können wir ein guter Leiter unserer Ehefrauen und der Kinder sein, der Familie. Erste Autorität der Kinder. Die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt und sie ist natürlich die zweite Autorität für die Kinder. Gehilfin klingt in unseren Ohren nicht besonders attraktiv oder vielleicht sogar ein bisschen abwertend, despektierlich. Aber ich kann es mit der Bibel beweisen, dass das keineswegs negativ gemeint ist. Denn dasselbe Wort, das in der Schrift verwendet wird für Eva als Gehilfin Adams, verwendet Gott an anderen Stellen der Schrift für sich. Gott nennt sich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung, aber ein Gehilfen. Gott ist weder männlich noch weiblich, Gott ist Geist, aber er gebraucht das Wort für Gehilfe. Wer eine Belegstelle haben möchte zum Nachschlagen, Psalm 33, Vers 20, ist eine von mehreren Stellen, wo Gott dieses Wort für sich verwendet. Was um alles in der Welt ist daran negativ, wenn man für einen anderen eine Hilfe ist oder eine Gehilfin? Meine Frau ist gerne meine Gehilfin. Sie ist mein Gegenüber, sie ist meine Mitarbeiterin, sie ist meine Assistentin manchmal, sie ist auch mein Korrektiv. Ja, die lässt mir nicht alles durchgehen. Und das ist gut, auch darin ist sie mir eine Hilfe. Was um alles in der Welt soll daran negativ sein? Welche Gedanken sind da in unsere Köpfe gekommen, wenn wir so ein Wort negativ empfinden? Und die Kinder sind den Eltern untertan. Gehorsam steht hier. Und das ganz schön steil. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Man muss also den Eltern gehorchen. Das ist Papa und Mama. Kinder sind ja schon geneigt, dem Papa zu gehorchen, vor allem wenn der mal die Stimme hebt oder gar mit der berühmten Faust auf den Tisch haut. Aber muss man auch der Mama gehorchen? Ja. Den Eltern, das ist Mama und Papa. Der Papa ist an der Arbeit, die meiste Zeit sind die Kinder mit der Mama zusammen. Und da muss man auch der Mama gehorchen. Bitte bring mal den Müll raus. Nö, ich bin nicht dran, der ist dran. Das ist nicht gehorchen. Und ich habe Kinder kennengelernt, die hatten schon den Herrn Jesus Christus lieb gewonnen. Und ich glaube, das trifft auf einige hier auch zu. Und die wollten ihren Eltern gehorchen. Sie hatten diesen Wunsch, sie wollten das. Und nicht immer, nö, und warum darf ich das nicht und so weiter. Sondern sie wollten das. Ich habe sogar Kinder gesehen, die hatten gar keine gläubigen Eltern und wollten trotzdem ihren Eltern weitgehend untertan sein. Nur wenn Eltern etwas verlangen, was gegen Gottes Wort ist, aber das ist natürlich für Kinder sehr schwer, sich dann da zu widersetzen. Lassen wir das so stehen. Was wir hier sehen, ist eine zeitlose Ordnung im Worte Gottes, die galt im 1. Jahrhundert und die galt im 11. Jahrhundert und die gilt im 21. Jahrhundert. Es ist eine zeitlose Ordnung Gottes. Nun, bis jetzt habt ihr ja alle recht brav zugehört und keiner hat protestiert, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das auch gelebt wird in den Familien, was wir hier sehen. Und so ging es auch einem Redner, der sprach über die Dinge, seine Zuhörer saßen alle ganz brav da, bewegten keine Miene und er dachte, ich mach mal die Probe aufs Exempel und sagte zu den Anwesenden, morgen früh, wenn ihr wieder hier in diesen Saal kommt, dann setzen sich doch mal alle Ehepaare, wo sich die Ehefrau freiwillig dem Mann unterstellt, auf die rechte Seite im Saal. Und alle, wo das noch nicht so ist, setzen sich nach links. Entschuldigt alle, die ihr da links sitzt, ja. Na gut, er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traute er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Ehefrau freiwillig dem Mann unterordnete, saß ein einziges Ehepaar. Alle anderen hatten sich nach links gesetzt. Dann sagt er zu dem Mann, der da auf der rechten Seite saß mit seiner Frau, sag mal, wie hast denn du das fertiggebracht, dass du da rechts sitzt? Dann sagte der, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. liebe Brüder, nicht, dass ihr Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, unter dem Pantoffel seiner Frau. Hm? Oder wie mir mal ein Mann sagte, in unserer Ehe habe immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz, so kann sich das auch anhören, ja? Ihr Lieben, wir wollen das leben. Das ist gut, was hier steht. Aber alles, was hier auf dieser Folie aufgeführt ist, ist nur ein Gerüst, ein Knochenbau, ein Skelett, eine Ordnung, eine Struktur. Damit alleine kann man noch kein Familienleben führen. Da muss noch viel hinzukommen zu einem Skelett, nämlich Fleisch und Blut und Muskeln und Nerven und was alles in unserem Körper zusammenwirkt. Dann gibt das einen guten, gesunden Organismus. Aber das Skelett braucht es unbedingt. Das gibt allem Halt und Ordnung. Wenn ich kein Skelett in meinem Körper hätte, könnte ich jetzt hier nicht stehen und zu euch reden. Was muss hinzukommen? Wir fahren fort. Paulus fährt fort und malt vor die Augen der Epheser einen Kreis des Segens. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier so Möglichkeiten haben, das auch optisch zu veranschaulichen, dass wir das hier sehen können. Er malt vor ihre Augen einen Kreis des Segens. So habe ich das mal gehört von einem Bruder, den ich eingeladen hatte, als Konferenzredner zu sprechen. Ted Tripp war sein Name aus den USA. Er sagt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, verspricht Gott Wohlergehen, langes Leben und Segen. Das ist ein Kreis des Segens. Und wir sehen, hier müssen wir schon eine Unterscheidung machen. Gehorchen und Ehren ist nicht dasselbe. Jetzt hören wir mal alle ganz gut zu, die noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen und die Füße unter den elterlichen Tisch strecken und das Brot essen, das der Papa verdient hat, die Getränke trinken, die der Papa verdient hat und die Luft atmen, die der Papa verdient hat. Gut zuhören. Solange man zu Hause lebt und von den Eltern abhängig ist, muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Punkt. Das war so seit Jahrtausenden und das wird so bleiben. Wenn dir das nicht mehr passt zu Hause, wenn es dir zu eng wird und zu muffig, ja bitte, dann steh mal auf eigenen Beinen, dann zieh mal aus, dann wirst du sehen, wie teuer das Leben ist. Und wirst dich vielleicht schnell zurücksehnen nach Papa und Mama. Ich meine jetzt Leute, die unter 18 sind zum Beispiel. Ja? Irgendwann muss man dann Hotel Mama auch mal verlassen. Ja? Nicht bis 35 daheim hocken bleiben. Das meine ich nicht. Na gut, auf jeden Fall sehen wir, gehorchen gilt nur eine bestimmte Zeit, solange man von den Eltern abhängig ist. Es muss nicht der 51-jährige Sohn seiner 77-jährigen Mutter gehorchen. Aber ehren muss er sie, solange Odem in ihr ist. Solange unsere Eltern leben, Vater oder Mutter, auch Stiefvater, Stiefmutter, was es immer sein mag, und auch Schwiegervater, Schwiegermutter, solange sie leben, wollen wir sie ehren, auch wenn sie alt geworden sind, wenn sie senil geworden sind und selbst wenn sie dement geworden wären. Man hat nur einen Vater und eine Mutter. Und die Bibel gebietet uns das und sagt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und das kann man nachprüfen, dass Kinder, die sich an ihre Eltern im Gehorsam an ihre Eltern halten und ihnen folgen, sie werden bewahrt bleiben vor vielen. Sie werden nicht in Alkohol und Drogen versinken. Sie werden nicht in Unmoral leben, sondern sie werden am Ende statistisch gesehen ein längeres Leben haben. Das kann man nachweisen. Es gibt Ausnahmen von jeder Regel, aber insgesamt ja. Und so sagt er, gehorchen eine Zeit lang, solange man abhängig ist. Ehren hört niemals auf und dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Hier ist sogar von einem langen Leben die Rede. Ich sagte, es gibt von jeder Regel eine Ausnahme. Vielleicht kennt ihr auch eine Familie, die einmal ein Kind früh verloren haben, an einer Krankheit oder gar durch einen Unfall. In dieser Welt geschehen manchmal schreckliche Dinge. Wir haben das vor einigen Jahren als Gemeinde erlebt. Ein 5-jähriges Mädchen spielt auf der Straße und passt nicht auf und wird von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Ja, nicht den Umkehrschluss ziehen jetzt und sagen, aha, das Mädchen hat die Eltern nicht geehrt und deswegen musste es so früh sterben. So ein Denken ist schlimmer als das der Schriftgelehrten und Pharisäer. Bitte nicht einen Umkehrschluss ziehen. Das dürfen wir nicht. Wir lassen das so stehen. Gott verspricht Wohlergehen und Segen. Und wenn er in seiner Weisheit einmal ein Kind früher wegnimmt, das überlassen wir ihm. Unser erstes Kind kam tot zur Welt. Wir hätten noch einen weiteren Sohn gehabt. Das überlassen wir Gott. Das werden wir in der Ewigkeit mal erfahren, warum das so war. Nun, diese Zeichnung ist noch nicht fertig. Wenn Kinder aus einem gläubigen Elternhaus kommen und ausbrechen aus diesem Kreis des Segens im Alter von 13, 15, 17, 19 Jahren, wann immer, dann sind sie in großer Gefahr. Wenn man eine gläubige Mutter hatte, einen gläubigen Vater, gläubige Eltern, manchmal sogar nur eine gläubige Oma, eine Babuschka, die für einen gebetet hat, ja, dann das reicht schon manchmal. Ich komme bei uns in einen Supermarkt, also ein Baumarkt war das, ein Baumarkt. Und da bedient mich jemand und ich merke an seinem Akzent und auch an seinem Namen, er ist ein Russlanddeutscher. Und ich sage, na, wo kommen Sie denn her? Aus Kasachstan. Und ich sage, und, hatten Sie eine gläubige Großmutter? Woher wissen Sie das? Ich sage, alle in Kasachstan hatten eine gläubige Großmutter. Ja, und, er senkt schon langsam den Kopf, da habe ich gesagt, hat Ihre Großmutter für Sie gebetet? Er nickt. Sind Ihre Gebete schon in Erhörung gegangen, in Erfüllung gegangen? Der Kopf ging immer tiefer. Ja, ich rede nicht mit jedem so, aber mit dem, da wurde ich so geführt, wurde ich so geredet. Ihr seht, wenn man eine gläubige Großmutter hatte oder einen Onkel, eine Tante, was immer, wenn man das Evangelium kennt und dann trotzdem sich für andere Wege entscheidet, bricht man aus dem Kreis des Segens aus. Ich glaube, das ist manchem von uns so gegangen in ihrer Jugendzeit. Es ist eine gefährliche Zeit und die Eltern werden beten und die Großeltern werden beten und die ganze Gemeinde wird beten. Und manchmal ist Gott sehr gnädig und erzieht solche Kinder, die ausgebrochen sind. Da muss man nicht immer gleich an das Schlimmste denken, aber manchmal dann haben sie Misserfolg. Manchmal geht einfach alles schief in ihrem Leben und sie merken, sie haben ein leeres Herz. Das kann schon reichen. Sie merken, dass die Brunnen dieser Welt leer sind und ihnen das Glück nicht geben können. Und dann ist Gott manchmal sehr gnädig und führt sie zurück in den Kreis des Segens. Warum sage ich das heute Morgen hier in Coesfeld in der Christusgemeinde? Warum? Ich kann doch nicht ausschließen, bei so vielen Zuhörern hier im Saal und die über den Livestream verfolgen, dass mir jetzt jemand zuhört, der um eines seiner Kinder oder Enkelkinder bangt, weil die Kinder nicht im Kreis des Segens sind, weil sie außerhalb sind. Die sitzen vielleicht heute Morgen hier und hören mir zu. Oder sie sind ganz woanders. Aber sie sind außerhalb des Segenskreises. Ich möchte euch Eltern und Großeltern bitten, niemals aufzuhören, für solche zu beten, die abgedriftet sind, die draußen sind. Niemals aufgeben und sagen, ach, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Bitte nicht. Es gibt genug Beispiele. Da haben es manchmal die alten Beter und Beterinnen gar nicht mehr erlebt, dass diese Kinder zurückkamen, aber sie waren noch nicht richtig kalt unter der Erde, dann haben sie sich bekehrt und ihre Gebete gingen in Erfüllung. Ich kenne solche Beispiele. Und ich kann nicht ausschließen, dass mir Kinder zuhören aus gläubigen Elternhäusern, die jetzt hier sitzen oder über den Livestream zuhören, die im Augenblick außerhalb des Segenskreises sind. Das kann man gut tarnen, das kann man den anderen vorspielen, als wäre alles in Ordnung. Und in Wirklichkeit ist gar nichts in Ordnung. Wenn du mir zuhörst und du weißt genau, du bist nicht im Kreis des Segens, du darfst nicht mit Gottes Gnade spielen. Hast du das verstanden? Gott ist ein geduldiger Gott, ein gnädiger, ein langmütiger Gott, Aber spielen dürfen wir mit Gottes Gnade nicht. Dann kann er auch einmal einen Strich ziehen und sagen, so, mein lieber Freund, du hast lange Zeit Gelegenheit gehabt, umzukehren, aber du hast nicht gewollt. Und wenn unser Leben zu Ende geht, außerhalb des Segenskreises, sind wir verloren. Egal, und wenn unsere Eltern Missionare waren oder sonstige Christen in der Gemeinde. Haben wir das verstanden? Der Kreis des Segens. Wir hören auch Kinder zu. Kinder können das schon sehr gut verstehen, dass man den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Retter braucht. Ich habe Kinder gesehen, die sich im Alter von 3 und 4 Jahren bekehrt haben und 5 und 6 und 7 wie meine eigenen. Das geht alles. Kinder können das Evangelium sehr gut verstehen und sich bekehren. Die sind nicht so stolz wie wir Erwachsene. Paulus fährt fort und spricht direkt die Väter an. So wie er schon vorher die Ehemänner angesprochen hatte. Wir haben das am Donnerstagabend gehört. Da sind die Männer zusammengezuckt, ja, in der Gemeinde in Ephesus. Und jetzt spricht er die Väter an. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich sagte vorhin, das klingt sehr streng. Zucht und Ermahnung. Darf ich das mal mit meinen Worten wiedergeben? Ihr Väter, schreibt Paulus, ihr habt eine große Aufgabe, eine schöne, eine wichtige, auch eine schwere Aufgabe. Ihr dürft in besonderer Weise euren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Warum ist das besonders der Auftrag der Väter? Warum? Weil die Bibel sagt, dass alle Vaterschaft nach Gott benannt ist. Gott ist der Urvater und der beste Pädagoge, den es gibt. Und schaut, wenn Kinder im Alter von 3, 4, 5 Jahren zum ersten Mal verstehen, Gott im Himmel, den sie nicht sehen können, ist ein Vater. Ja, welche Vorstellung haben die Kinder von einem Vater? Sie denken, ja, Gott ist so wie mein Papa ist ein Vater. Und so schließen sie ganz automatisch zurück vom irdischen Vater, von uns, auf den unsichtbaren himmlischen Vater. Das haben wir auch gemacht, als wir kleine Jungs oder Mädchen waren. Das geht ganz automatisch, unbewusst. Und somit prägt unser Vatersein ein Stück weit das Gottesbild, die Vorstellung unserer Kinder von Gott. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist so. Unsere Ehefrauen, die Mütter werden natürlich helfen und den Kindern auch ein Bild von Gott vermitteln. Aber es ist und bleibt zuerst die Aufgabe von uns Vätern. Darf ich das mal in kleinere Münzen bringen? Wenn Kinder zum Beispiel aufwachsen müssen mit einem autoritären Übervater, also so ein ganz strenger, die Älteren von uns, die sind wahrscheinlich, viele von uns sind mit solchen strengen Vätern aufgewachsen. Der schreit und schlägt und lässt keine Nähe zu, will nicht, dass die Kinder auf seinen Schoß klettern und sagen, geh zur Mama, stör mich nicht, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt arbeiten, mach dich vom Acker, ja? Solche Väter gibt es. Dann können Kinder denken, oh, wenn Gott auch so ist und wenn ich dem immer nur lästig bin und so, ach, dann lebe ich lieber ohne ihn, dann krempel ich die Ärmel hoch und nehme mein Leben selber in die Hand. Das geschieht alles unbewusst. Oder das Gegenteil ist ganz genauso schlecht. Der wachsweiche Waschlappen, der zu Hause nichts zu melden hat, weil die Mama die Hosen anhat, ja, die Zügel in der Hand hat. Und du setzt dich auf die rechte Seite. Ne? So, solche Ehefrauen und Mütter, so dominante Frauen, liebe Ehemänner, das ist sehr gefährlich. Wenn wir Familien führen, wo die Mütter die Aufgabe des Vaters übernehmen, weil der Papa ist schwach und bequem und es juckt ihn alles nicht, er hat andere Interessen, da kommt was durcheinander bei den Kindern. Das ist nicht ungefährlich, sondern wir wollen unsere Aufgabe übernehmen als Väter. Nicht autoritär, nicht überstreng, aber auch nicht das Gegenteil, sondern so wie die Bibel sagt, liebevolle Väter, die mit Autorität führen, ohne autoritär zu sein. Oder, was auch sehr weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, der fehlende Vater. Es gibt ihn, aber er ist nicht da. Die Kinder wachsen mehr oder weniger ohne ihn auf. Wenn sie morgens aufwachen, er ist schon an der Arbeit. Wenn sie abends schlafen gehen, er ist noch nicht da. Er ist noch im Verein und in der Gemeinde und überall. Bitte, ihr Väter, versteht das nicht falsch. Unsere Kinder wissen natürlich, dass wir Väter arbeiten müssen, dass wir die Familie ernähren müssen. Das wissen alle Kinder. Und manchmal müssen Mütter sogar mithelfen, wenn der Vater allein die Familie nicht ernähren kann. Das verstehen die Kinder. Aber was machen wir am Feierabend? Was machen wir am Wochenende? Was machen wir in den Ferien? Wenn die Kinder immer nur hören, geh zur Mama, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit, dann können sie denken, oh, wenn Gott auch so ist, wenn ich dem nur lästig bin, wenn der mich nicht wirklich liebt, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Seht ihr, es ist so. Die Kinder schließen ein Stück weit vom irdischen auf den himmlischen Vater. Das kann durch die Gnade Gottes alles wieder heil werden. Aber ihr Lieben, es ist doch immer ein langer Weg, bis etwas wieder heil geworden ist, was vorher kaputt gegangen ist. Das geht nie auf Knopfdruck, das ist immer ein langer Weg. Es ist besser, es geht gar nicht kaputt. Paulus schreibt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. Im Kolosserbrief, ist ein Brief, den er etwa zur gleichen Zeit vom gleichen Ort schreibt, fängt er genauso an. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, genau wie oben, aber dann fährt er anders fort, damit sie nicht mutlos werden. Wie machen denn Väter und Mütter ihre Kinder mutlos, was wir nicht wollen? Wie würde das denn passieren, fragen wir in einer ironischen Umkehrung. Wie würden wir denn das fertigbringen, dass unsere Kinder ganz mutlos werden? Kinder brauchen tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Vitamin E. Wir wollen sie ermutigen. Sie brauchen Ermutigung, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie in die Berufsausbildung einsteigen. Und ich sage euch was, sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn etwas Neues anfängt im Leben, brauchen sie besonders Ermutigung. Und zwischendurch auch. Und es gibt sensible Kinder, die brauchen noch mehr Ermutigung. Jeden Tag. Vitamin E. Wir wollen sie nicht mutlos machen. Aber wie würden wir das hinkriegen? Ich muss euch ein paar Dinge nennen. Wenn wir immer wieder unser Versprechen brechen würden, das machen manche Eltern so gerne, immer versprechen sie das Blaue vom Himmel runter und die Kinder merken irgendwann, ach komm, der Papa, die Mama, die vertrösten mich nur, das sind nur leere Worte, da kommt nichts. Wer von uns hat noch nie ein Versprechen gebrochen? Keiner. Aber wenn das immer und immer wieder passiert, dann macht es Kinder mutlos. Oder wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen Kindern vergleichen. Und das ist auch so ein beliebter Sport bei manchen Eltern. Vor allem, wenn man eine größere Familie hat, dann ist ja meistens ein Musterkind dabei. Oder es gibt in der Gemeinde eine Familie, die hat lauter Musterkinder. Sowas gibt es. Wollt ihr wissen, wie man Musterkinder erkennt? Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten, ja? Das sind die Musterkinder in der Gemeinde und sie sind gut in der Schule und alle wie aus dem Ei gepellt. Dann werden die armen eigenen Kinder immer mit diesen Musterkindern verglichen. Habt ihr vergessen, wie man sich fühlt, wenn man mit jemand verglichen wird, an dem man gar nicht drankommt, ja, der viel besser dasteht? Das ermutigt einen doch nicht. Da wird man so klein mit Hut. Nicht vergleichen. Jedes Kind ist ein besonderes Original Gottes. Ja, ich weiß, sie sind sehr verschieden, auch unterschiedlich begabt und sehen unterschiedlich aus und sind unterschiedlich intelligent und so weiter. Na und? Jedes Kind ist ein besonderes Original Gottes. Schaut, es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und haben ein bisschen mehr Software mitbekommen, ja? Sie sind sehr klug und gut in der Schule und die werden später einen tollen Beruf ergreifen und werden nur mit dem Kopf Geld verdienen. Es gibt Leute, die verdienen mit dem Kopf Geld, das sind Kopfwerker, ja? Aber dann gibt es auch Kinder, die sind handwerklich, manuell sehr begabt, die können dann später sehr gute Handwerker werden und die verdienen dann Geld mit den Händen, das sind Handwerker. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, zu der gehöre ich leider. Die haben es weder im Kopf noch in den Händen. Was machen die denn? Ja, das werden Mundwerker, die reden viel und dann kommen sie auch irgendwie durchs Leben durch. Ja, also ihr seht, man muss doch einfach eine nüchterne Einschätzung haben zu sich selber, eine realistische, und einfach sagen, das kann ich und das kann ich nicht, aber ich bin dankbar für das, was ich kann, und damit diene ich Gott. So, also nicht vergleichen, die Kinder. Vom Vergleichen kommt ganz viel Not. Drittens, wenn Sie Ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen, bitte stellt eure Kinder nicht bloß, beschämt sie nicht vor Fremden. Ich hatte in meinem ganzen Leben sehr viel mit Amerikanern zu tun. Über die könnt ihr denken, wie ihr wollt, das ist mir ganz egal, wie ihr über die denkt. Ich habe von denen viel gelernt. Es gibt überall solche und solche, unter uns auch. Ich habe von denen viel gelernt. Ich war schon vor über 40 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen auf einem NATO-Fliegerhorst tätig in Nörvenich, wer das kennt, im Landkreis Düren. Da habe ich mich auch bekehrt, da bin ich zum Glauben gekommen auf dem Fliegerhorst. Da war aber keine Evangelisation, ja, waren andere Umstände, egal. Da hatte ich mit Amis zu tun und später habe ich amerikanische Missionare kennengelernt. Und ich war in einer Familie, die hatten 7 Kinder und da hat sich ein Junge nicht gut benommen. Dann hat der Papa den Jungen genommen, ist mit ihm rausgegangen, 10 Minuten, Viertelstunde etwa, und dann kam er mit ihm zurück. Der hat ihn in der Zeit belehrt, ermahnt, gemaßregelt, aber nicht vor mir. Ich war ein Gast in der Familie, ich war ein Fremder. Der hat dieses Kind nicht vor mir bloßgestellt. Sehr gut. Kann man lernen. Haben meine Frau und ich ganz gewiss einige Male falsch gemacht. Wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen bzw. ignorieren. Ihr sagt, das gibt's doch nicht bei Christen. Oh doch, das gibt es auch unter Gläubigen. Ja, wir fallen aus allen Wolken, wenn wir in der Zeitung lesen, da ist irgendwo in einer Großstadt im Ruhrgebiet, sind 3 Kinder entdeckt worden in einer Wohnung. Da hat der 9-jährige Junge 3 Tage lang seine 2 kleinen Schwestern alleine mit Essen versorgt und die Kleine noch gewickelt, weil die Eltern in Drogen abgetaucht waren oder Alkohol und haben die Kinder alleine gelassen, verwahrlost. Ja, dann sagen wir, ach du liebe Zeit, wo leben wir denn? Sowas passiert hinter gutbürgerlichen Fassaden auch. Papa und Mama berufstätig bis in die Puppen, den ganzen Tag nicht da, außer Haus. Die Kinder kommen von der Schule nach Hause, alleine, Schlüsselkinder, müssen die Wohnung selber aufschließen, das Essen in der Mikrowelle warm machen. Das ist auch eine Form von Verwahrlosung. Ihr sagt, ja, aber meine Frau, die muss arbeiten, wir haben nicht genug. Ich habe eben schon gesagt, wenn ein Vater nicht genug verdient, um die Familie ernähren zu können, bin ich voll dafür, dass die Mama mithilft. Aber hier sitzen Väter, die verdienen doppelt so viel, wie die Familie brauchen würde. Und warum geht dann die Frau trotzdem arbeiten, obwohl kleine Kinder zu Hause sind? Warum? Die Frage müsst ihr euch selbst beantworten. Ihr sagt, ja, wenn mein Mann 5.000 Euro im Monat heimbringen würde, dann würde ich zu Hause bleiben. Ich darf euch mal was an der Stelle zeugnishaft sagen. Meine Frau und ich, wir haben freiwillig viele Jahre lang mit so einem geringen Einkommen gelebt, freiwillig, dass wir mehrmals extra Bestätigungen bei Behörden vorlegen mussten. Die wollten uns nicht glauben, dass wir mit so wenig Geld leben. Haben wir aber gemacht, um des Reiches Gottes willen. Meint ihr, meine Frau, die ist Lehrerin von Beruf, Die hätte, wenn sie nur halbtags gearbeitet hätte, mehr gehabt, als unser Einkommen damals war. Und wir haben darauf verzichtet, um des Reiches Gottes willen. Und deswegen, ihr Lieben, so schnell macht ihr mir da nichts vor. Ich weiß, wie schwer das ist für die jungen Frauen. Ihr habt eine gute Berufsausbildung, manche von euch haben studiert und natürlich wollt ihr auch arbeiten. Das sollt ihr auch. Aber wenn kleine Kinder zu Hause sind, die euch brauchen, euch Mütter, dann müsst ihr gegen den gesellschaftlichen Trend und Strom schwimmen und sagen, ich bleibe zu Hause. Ich weiß, da muss man auf manches verzichten, wir auch. Wir konnten uns überhaupt nicht alles leisten, was andere hatten. Wenn wir ein anderes Auto gebraucht haben, das musste immer vom Himmel runterfallen, ja. Wir hatten kein Geld, um was zurückzulegen für ein Auto. Aber die sind immer vom Himmel gefallen, dann die Autos, wenn wir eins gebraucht haben. Und außerdem waren wir jedes Jahr im Urlaub, nämlich immer bei meinen Schwiegereltern in Kärnten und immer mit mehr Geld zurückgekommen, als wir hingefahren sind. Solche Schwiegereltern muss man heiraten, ja? Also ihr seht, Gott ist da auch sehr gnädig und hat das alles wunderbar gemacht. So, fünftens, wenn Sie Ihr Kind immer wieder herabwürdigen, so Sätze ja wie, bist du blöd? Kapierst du das nicht? Was bist denn du für eine oder einer? Nicht herabwürdigen das Kind. Bitte nicht. Und das Allerschlimmste, tut mir leid, ich kann euch das nicht ersparen, das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn Väter oder irgendein Onkel die Kinder missbrauchen, sexuell missbrauchen. Ich kann euch sagen, ich habe früher, mir war das zuwider, das überhaupt zu erwähnen. Aber seitdem ich immer wieder Frauen und Mädchen vor mir hatte, die das erlebt haben, im christlichen Umfeld, seitdem sage ich das überall, egal in welche Gemeinde ich komme, heute Morgen auch bei euch. Ich bin irgendwo ganz weit weg, auf der anderen Seite unseres Landes und predige über so ein Thema und neben mir sitzt ein Mann und ich merkte schon die ganze Zeit, oh, dem geht's irgendwie nicht gut. Ich bin da nicht übersensibel, aber das merkte ich sogar, dass es dem nicht gut geht. Da habe ich ihm nach dem Gottesdienst angesprochen und habe gesagt, was ist mit dir? Geht's dir nicht gut? Da sagt er, ach, weißt du, ich bin ein Vater von 11 Kindern. Und mein Vater, der Großvater der Kinder, hat 4 meiner Töchter missbraucht. 2 leichter und 2 schwerer. Und die Große, die 16-Jährige, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, wenn du den Opa nicht anzeigst, dann machen wir es. Dann muss der seinen eigenen Vater anzeigen. Der sitzt inzwischen für 4,5 Jahre im Gefängnis. Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Die brauchen in den nächsten 100 Jahren keine Evangelisation mehr durchführen, da an dem Ort. Brauchen die nicht, können die sich sparen. Die Leute werden sagen, habt ihr einen Vogel? Wollt ihr uns bekehren? Wenn in euren Reihen solche Sachen passieren, merken wir, da kann ein Gläubiger, der solche Dinge tut, größeren Schaden anrichten als 100 Atheisten. Vor den Atheisten brauchen wir doch keine Angst haben. Vor denen haben wir überhaupt keine Angst. Die schaden uns nicht. Aber wenn wir in unseren Reihen solche Dinge haben. Ich sage noch einmal, tut mir leid, dass ich das erwähnen muss. Wenn mir irgendjemand zuhört, der so etwas erlebt hat, ich muss dir sagen, Junge oder Mädchen, du musst zu jemand kommen und dich anvertrauen. Du musst das aussprechen. Du wirst unweigerlich krank, wenn du das nicht aussprichst. Dir muss geholfen werden. So, ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Ich habe etwas viel Schöneres. Martin Luther, über den könnt ihr auch denken, wie ihr wollt. Das war nur ein Mensch, der hat auch manche Dinge falsch gemacht. Aber ich behaupte, ohne ihn würde keiner von uns heute Morgen hier sitzen, weil es Gott gefallen hat, diesen unvollkommenen Menschen zu gebrauchen, um durch ihn die Reformation in Gang zu setzen. Er hat ein sehr gutes Ehe- und Familienleben geführt. Das sieht man in seinen Büchern und das bestätigen seine Zeitgenossen. Und Luther sagt über Familienleben diesen sehr schönen Satz. Eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Nehmen wir an, in dieses Holzfass hier wäre zuerst saurer Essig reingekommen. Tja, und nachher willst du süßen Apfelmost da reintun. Es geht nicht so einfach, ja? Oder vielleicht kann man das auch mit Wasser regeln, bin ich sicher. Aber es gibt Stoffe, da muss man ausräuchern und ausschwefeln, um den ersten Geruch wieder rauszubringen. Das klingt sehr aufwendig. Und Luther will sagen, welchen ersten Geruch, welche Prägung bekommen unsere Kinder im Elternhaus mit für ihr Leben? Können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes kennenlernen? Und die Liebe des Heilands und das Evangelium der Bibel und die Charaktere der Bibel. Mensch, hat die Bibel Charaktere. Ein David oder ein Daniel oder eine Esther oder eine Ruth und so weiter. Hat die Bibel wunderbare Charaktere. Das heißt, sehr schöne Vorbilder. Das kann man den Kindern vermitteln, schon sehr früh. Welchen ersten Geruch bekommen Sie mit? Oder hören Sie den ganzen Tag nur weltliche Dinge? Geht es die ganze Zeit um Geld, um Unterhaltung? Ist Hollywood in unsere Gemeinden eingezogen? Entertainment steht auf dem Programm und Sport und den ganzen Tag Börsenkurse? Und hören die Kinder von Streit und Scheidungsdrohungen? Was kriegen Sie mit in Ihr Leben? Ihr lieben Eltern, ihr müsst das ernst nehmen. Da war ein Mann, ich kenne ihn ganz gut, der hatte in einer Gemeindefreizeit eine ganze Gemeinde vor sich, aber er trennte auch mal die Eltern und die Kinder in zwei verschiedene Räume und ging zuerst zu den Eltern und fragte: Ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was denkt ihr, wie viele Hände gingen hoch? Alle. Klar, war doch keiner, der gesagt hat, nee, ich liebe meine Kinder nicht, ich habe sie nicht angenommen. Alle haben wahrscheinlich aus Überzeugung gestreckt und die Hände hochgenommen. Okay, das hat er nicht anders erwartet. Dann ging er in den anderen Raum, wo die Kinder waren, dieser Eltern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, ich weiß nicht, wie alt die waren, aber er fragte: Ihr Kinder, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und dann kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder fühlte sich eben nicht von den Eltern geliebt und angenommen. Mit anderen Worten, die Liebe und Annahme war bei den Kindern gar nicht angekommen. Da fragen wir als Nächstes, wie kommen denn Liebe und Annahme bei einem Kind an? Hier sollte kein Kind zuhören heute, kein Kind im Umfeld dieser Gemeinde, das daran nur den geringsten Zweifel hat, dass ihre Eltern, Papa und Mama, sie lieben, das Kind lieben und angenommen haben. Da dürfen Kinder keinen Zweifel haben. Wie kommt das bei einem Kind an? Das muss man seinem Kind so oft wie möglich sagen, übermitteln, vermitteln, kommunizieren, kann man auch aufschreiben, kann man Kindern in der Brotdose, die sie mitnehmen in die Schule, einen Zettel reinlegen: Papa hat dich sehr lieb oder Mama. Ja, das muss man kommunizieren und das muss man dem Kind noch viel mehr zeigen, es spüren lassen. Am besten beides, Hand in Hand, sagen und zeigen, indem man das Kind oft drückt, herzt, umarmt, auf dem Schoß sitzen lässt, abends beim Zu-Bett-Bringen mit den Kindern kuschelt. Mit den Jungs muss man auch rumtoben und rumbalgen, natürlich, klar, aber ihnen diesen Körperkontakt geben. Jetzt denken einige, na, das hört sich doch ein bisschen nach Psychologie an. Papalapap, die schießen wir auf den Mond, die Psychologie, ja, das ist urbiblisch. Ihr Kinder, ihr kennt doch die Geschichte, als David einmal einen ganz großen Fehler gemacht hat in seinem Leben, als er eine fremde Frau genommen hat, die Bathseba von dem Uriah. Und da schickt Gott den Propheten Nathan zu dem David und der muss ihm das aufdecken. Das war ganz schön gefährlich. David hatte schon einen Mord hinter sich, den Uriah hat er schon umbringen lassen und der könnte auch den Propheten umbringen lassen. Da macht er etwas ganz Weises. Er erzählt dem David eine Geschichte. Im Orient erzählt man gerne Geschichten. Und er sagt: David, da war ein reicher Mann, der hatte ganz viele Schafe. Aber als er Besuch bekam, hat er es nicht fertiggebracht, eins von seinen Schafen zu schlachten, sondern da war ein Armer, der hatte nur ein Schaf. Dem hat er das Schaf weggenommen. Boah, und David, der kriegt einen roten Kopf so und springt auf und sagt: Oh, der Mann, der das getan hat, der ist ein Mann des Todes. Und Nathan sagt: Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du hast dem armen Mann, dem Uriah, das eine Schaf weggenommen. Uriah hatte nur eine Frau. David hatte damals schon 5 Frauen, die mit Namen genannt werden. Und er nimmt dem Mann die Frau weg. Und dann wird das beschrieben, wie der arme Mann mit dem Schaf lebte. Steht in der Bibel, 2. Samuel 12, könnt ihr nachlesen, vor 3000 Jahren niedergeschrieben. Es aß von seinem Teller, es trank aus seinem Becher, Achtung, es saß auf seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Wo ist der Platz der Töchter? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Wo ist der Platz der Söhne? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Urbiblisch. Psychologie, Mensch, im 19. Jahrhundert erfunden. Nicht von Sigmund Freud, von einem Deutschen, Wilhelm Wundt. Ist aber kein Ruhmesblatt, ja. Das ist zum Teil sehr unbiblisch und sogar antichristlich, was da gelehrt wird. Das lassen wir. Wir halten uns an die Bibel. Und die Bibel zeigt uns, wir sollen das unseren Kindern sagen und es ihnen zeigen. Solange du Kinder hast, die noch in deinem Zuhause sind, die du noch in dieser Weise eben nehmen kannst. Ich habe meine Kinder geschnappt, wo sie waren, und immer wieder, zack, saßen sie auf meinem Schoß. Oje, da waren sie schon älter, wenn das ihre Freunde gesehen hätten. Ach du liebe Zeit, da wären sie aber unten durch gewesen, ja. Aber das war uns Schnuppe. In der Familie, da gelten unsere Gesetze, ja. Und da haben wir das so gemacht. Also, ihr lieben Eltern, den Kindern sagen und zeigen lassen. Und wenn mir hier jemand zuhört, der ein bisschen Schmerz im Herzen hat, vor allem von den Kindern und Jugendlichen. Ihr lieben Kinder, ihr habt kein Recht, eure Eltern anzuklagen. Ja, eure Eltern machen nicht alles richtig. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Wartet mal ab, bis ihr selbst Eltern seid. Werdet ihr sehen, es ist der schwierigste Job, den es auf dieser Welt gibt, Kinder zu erziehen. Es ist leichter, ein Atomkraftwerk zu planen und zu bauen, als Kinder zu erziehen. Da brauchst du ganz viel Gnade. Da hast du gar nichts in der Hand. Da brauchst du viel, viel Gnade, dass die Kinder lebenstüchtig werden und dass sie glaubenstüchtig werden, dass sie zu einer selber überzeugten Glaubenseinstellung kommen. Das hast du nicht in der Hand. Darum, wenn du einen Schmerz verspürst, sag, Papa, lass uns mal einen Spaziergang machen heute Nachmittag. Wir müssen mal sprechen. Ich habe den Eindruck, unsere Beziehung war früher besser. Oder Mama, oder die Tochter geht mit dem Papa oder der Mama, ja? So kann man das machen, aber nicht anklagen. Und das Beste, was ein Vater überhaupt für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Heute ist Muttertag. Kann es ein schöneres Thema geben als Thema Familie an einem zweiten Sonntag im Mai? Ich weiß, der russische Muttertag ist an einem anderen Tag, aber heute ist der deutsche Muttertag, ja? Und unsere Mütter sollten jeden Tag Muttertag haben. Jeden Tag, nicht nur einmal im Jahr. Ihr lieben Ehemänner, jetzt kriegt ihr noch etwas ab von den Ehevorträgen, wenn ihr nicht dabei wart. Es gibt auch Eheleute, die denken, ach, Ehevorträge brauche ich doch nicht. Wir haben so eine super Ehe, wir brauchen noch keine Ehevorträge, ja? Ich unterstelle das niemand, aber jetzt kriegt ihr noch ein bisschen mit etwas von den Themen. Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Vor ein paar Jahren habe ich eine Statistik in die Hand bekommen aus unserem Nachbarland England, und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Da kam in der Statistik raus, dass sich Kinder mehr wünschten, dass sich Papa und Mama lieben, als wie, dass sie selbst geliebt werden vom Papa oder Mama. Es war ihnen wichtiger, dass Papa und Mama sich lieben und zusammenhalten, als wie, dass sie selbst geliebt werden. Das wundert mich überhaupt nicht. So sind Kinder. Das ist für sie ganz schlimm, wenn Papa und Mama sich nicht mehr verstehen. Da liegen Kinder abends im Bett hier in Coesfeld und beten, lieber Gott, mach doch, dass mein Papa und meine Mama nicht auseinandergehen. Die haben heute wieder so schlimm gestritten. Die Hälfte ihrer Klassenkameraden hat doch schon keine Eltern mehr, die noch zusammenleben. Was meint ihr, was die Kinder da Ängste haben in ihrem Herzen? Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Die Kinder sehen das. Ob der Papa auch mal lieb die Hand der Mutter hält, ob er sie zärtlich anschaut, ob er gut von ihr redet oder ob er sie vor den Kindern ständig kritisiert und niedermacht. Das nehmen die Kinder auch mit in ihr Leben. Weil heute Muttertag ist, habe ich euch noch einen schönen Satz mitgebracht. Der ist so wahr, dass er fast in der Bibel stehen könnte. Und er lautet: Wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Die Mutter ist doch die Seele der Familie. Der Papa soll die Familie führen und schützen und versorgen, vorangehen. Aber die Mutter ist doch die Seele der Familie. Darum dürfen wir nicht die Mütter verheizen. Ihr wollt wissen, wie das geht? Die Mama verheizen. Die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen und alle bedienen. Und wenn irgendwas nicht passt, wird sie angemotzt. Und wenn sie im Krankenhaus liegt, dann wachen alle auf. Nicht die Mama verheizen. Die Mama wie eine Königin behandeln, wie eine Fürstin. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Was meint ihr, wenn jetzt der Geist der Buße über diese Versammlung käme? Da würden einige Männer doch heute Nachmittag sich bei ihrer Ehefrau entschuldigen. Und vielleicht einige Kinder auch. Mütter machen auch nicht alles richtig. Manchmal müssen sich auch Frauen entschuldigen bei ihren Männern. Und noch ein letztes, bevor wir schließen. Beziehungen in der Familie sind wichtiger als alles andere. Beziehungen. Ich meine nicht Vitamin B, ja, Beziehungen zu irgendwelchen hochgestellten Leuten, sondern zwischenmenschliche Beziehungen in der Familie, die sind wichtiger als alles andere. Morgen Vormittag haben meine Frau und ich, wie an jedem Montag, einen Gebetsvormittag. Wir haben auch schon lange für diese Vorträge hier gebetet in Coesfeld, die jetzt zu Ende gehen. Wir haben einen Gebetsvormittag, da beten wir für viele Menschen. Unter anderem für eine Familie, die wir gut kennen, gläubige Eltern, haben 4 Kinder und die Beziehung zu allen 4 Kindern ist nicht in Ordnung. Zu 2 ganz kaputt, haben die Enkelkinder noch nie gesehen. Kaputt? Tja, das ist schwer, sowas wieder heil zu kriegen. Es ist aber nicht unmöglich, deswegen beten wir ja dafür. Liebe Eltern, schaut, dass keines eurer Kinder euch irgendwie entgleitet, noch zu Hause wohnt, noch isst, noch die Wäsche abgibt, aber innerlich schon Lichtjahre entfernt ist. Bleibt dran am Puls eurer Kinder. Redet viel mit ihnen. Wenn sie später mal euch den Rücken kehren, es ist sehr schwer, das wieder heil zu kriegen. Schaut, dass das gar nicht erst kaputt geht. So. Und nun schließen wir mit etwas sehr Schönem. Unser Herr Jesus Christus, der kann zerbrochene Herzen heilen. Das hat er bei mir getan vor 41 Jahren. Der kann zerbrochene Ehen heilen. Dafür haben wir gestern ein großartiges Beispiel hier an der Leinwand gesehen. Ihr erinnert euch an Willi und Olga Maas aus Bielefeld. Und er kann auch zerbrochene Familien heilen. Und ich habe mich einmal sehr gefreut, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, dass Gott immer ganze Familien retten will. Ja, das will Gott. Familie, das ist keine menschliche Erfindung, keine gesellschaftliche. Das ist eine Kategorie bei Gott, das kann ich euch beweisen. Schaut, als Noah in die Arche ging, da wurde eine ganze Familie gerettet. Vater, Mutter, 3 Söhne und Schwiegertöchter. Eine komplette Familie, das wissen wir alle. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, wurde wiederum eine ganze Familie gerettet. Diesmal Israeliten, deren Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen waren. Wissen wir auch. Achtung, jetzt kommt was Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wieder eine ganze Familie, nämlich die Hure Rahab mit ihren Angehörigen. Die hatte darum gebeten und Gott ging darauf ein, und ihre ganze Familie wurde gerettet. Ich habe es gerade erst gelesen, könnt ihr nachlesen in Josua 2. Das ist doch interessant. Gott rettet ihre ganze Familie. Und noch 2 Beispiele aus dem Neuen Testament, dann soll es genügen. Als der Herr Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte dieser und sein ganzes Haus. Haus war damals nicht nur die Kinder, waren auch Knechte und Mägde. Noch dabei, der ganze Haushalt wurde gerettet, aber nicht automatisch. Die mussten sich alle selbst bekehren und das haben die auch getan. Und das bekannteste Beispiel überhaupt in der Bibel ist der berühmte Kerkermeister oder Gefängnisaufseher in Philippi. als der aus dem Schlaf fuhr und die Frage stellte, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um nicht in die Hölle zu kommen? Da kriegt er die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie gerettet. Das ist keine absolute Verheißung. Das heißt nicht, immer wenn sich irgendwo ein Mensch bekehrt, dann geht's zack, zack, zack und die ganze Familie ist gerettet. Nein, ist kein Automatismus. Aber ich kenne Menschen, die haben dieses Wort als persönliche Verheißung von Gott angenommen oder geschenkt bekommen und sie haben daran festgehalten und haben gesagt, ich glaube, dass unser verlorener Sohn in der Familie noch zurückkehren wird. Unsere verlorene Tochter. Ich glaube, dass meine Mama oder Schwiegermama noch zum Glauben kommt. Wisst ihr, dass meine Schwiegermutter sich letztes Jahr im Alter von 81 Jahren bekehrt hat? Wirklich bekehrt hat. Meine Frau hat aber 40 Jahre lang für sie gebetet und ich auch viele Jahre mit gebetet. Und jetzt kann sie mit ihr jeden Tag am Telefon beten. Meine Schwiegermutter in Kärnten, eine Katholikin, die früher nichts wissen wollte vom Evangelium, die mir selbst gesagt hat, für mich hätte Jesus nicht sterben brauchen. Und jetzt glaubt sie an ihn und betet zu ihm und dankt ihm für ihre Errettung. Gott will ganze Familien retten. Er will, dass keiner draußen bleibt, außerhalb der Arche oder außerhalb des Segenskreises. Ich sagte, wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Irgendwann war die Arche zu. Und die Leute, die die Botschaft gehört hatten von Noah, die haben sich die Fingernägel blutig gekratzt. Aber es war aus, es war zu spät. Sie kamen nicht mehr rein in die Arche. Jetzt ist die Türe noch offen. Jetzt kann man umkehren, in die Arche kommen, in den Kreis des Segens kommen. Und darum will ich das am Ende meiner Predigt noch einmal so einladend sagen. Wer mir zuhört heute Morgen und weiß ganz genau, ich bin noch außerhalb, komm zurück, komm heute zurück in den Kreis des Segens. Komm und bekehre dich zum ersten Mal oder mach dich neu auf, wenn du abgerutscht bist und lebe im Zentrum des Willens Gottes.